Es gibt seit 2000 Jahren eine große Faszination für und ein Interesse an den Kindheitserzählungen von Jesus. Was hat Jesus eigentlich getan, als er Kind und als er Jugendlicher war? Eine spannende Frage und eine berechtigte Frage, weil wenn du wissen willst, was jemand für ein Mensch ist oder warum dieser Mensch so ist, wie er ist, dann guck dir am besten Kindheit und Jugend an und da wirst du Erklärungen finden in der Regel. Weil wir alle wissen, in der Kindheit und in der Jugend werden die Weichen für unser Leben gestellt. Da entwickelt sich Persönlichkeit und da werden so manche Sachen in uns angelegt, die wir auch unser Leben lang nicht mehr loswerden. Wir alle kennen das. Das Blöde ist, dass die Bibel sehr, sehr, sehr sparsam ist mit Kindheits- und Jugenderzählungen von Jesus. Sehr, sehr sparsam. Also wir erfahren was über die Geburt und das Drumherum der Geburt. Wir erfahren, dass sie nach Ägypten fliehen mussten vor Herodes. Wir erfahren, dass sie zurückgekommen sind und sich in Galiläa, in Nazareth niedergelassen haben. Und wir vermuten, dass Jesus das Handwerk seines Vaters, also Zimmermann, gelernt hat und als Handwerker gearbeitet hat. Viel mehr ist da nicht. Es gibt allerdings auch Evangelien, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Man nennt die apokryphe Evangelien. Ja, das sind also Biografien von Jesus, die am Ende es nicht in die Bibel geschafft haben, die man trotzdem nachlesen kann sozusagen. Und da gibt es zum Beispiel auch das Kindheitsevangelium nach Thomas. Es ist nicht das Thomas-Evangelium, das ist etwas anderes, sondern das Kindheitsevangelium nach Thomas. Und in diesem Evangelium werden nur Kindheits- und Jugendgeschichten von Jesus erzählt. Und das ist ganz schön abgefahren, was da alles erzählt wird. Also Jesus hat schon wild andere Kinder geheilt und auch Erwachsene in diesem Evangelium. Es gibt diese Geschichte, die ist schon ein bisschen berühmt geworden von den Tonvögeln. Also Jesus bastelt mit ein paar anderen Jungs, basteln sie zusammen aus Tonvögel. Ja? Haben Spaß daran und stellen dann die Vögel dahin. Da kommt ein Rabbi vorbei und sagt, ey, es ist Sabbat, man darf keine Vögel basteln. Und er will sie gerade zertreten, die schönen gebastelten Vögel. Da klatscht Jesus in die Hände und dann werden die Vögel lebendig und fliegen davon. Eine andere Geschichte aus diesem Evangelium erzählt, dass Jesus mit anderen Jungs auf dem Dach gespielt hat. Einer davon ausrutscht, vom Dach fällt und stirbt. Und dann sagen die Leute, hat Jesus den vielleicht geschubst? Und Jesus, nein, ich habe den nicht geschubst. Und dann weckt Jesus diesen Jungen von den Toten wieder auf, damit der seine Unschuld bezeugen kann und sagen kann, nee, der hat mich nicht geschubst. Und vielleicht noch nicht abgefahren genug, an einer anderen Stelle tötet Jesus ein anderes Kind, weil er von ihm angerempelt wurde. Ja. Interessante Geschichte. Und dann schicken ihn seine Eltern zu einem Rabbi und der soll ihm beibringen, dass er lieber segnen statt fluchen soll. Und dann kommt der Rabbi nicht mit Jesus zurecht, weil er zu klug ist und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, es wird da ein schräges Bild von Jesus entworfen. Irgendwie seltsam. Irgendwie passt es nicht so mit dem zusammen, was wir in den Evangelien in der Bibel über ihn lesen. Und ganz viel davon ist natürlich auch Legendenbildung. Und das war den Menschen schon damals sehr bewusst und deswegen ist es zu Recht eine apokryphe Schrift, also nicht in der Bibel. Außerdem glaube ich, dass die Bibel so sparsam mit den Kindheitserzählungen ist, liegt auch daran, dass wir Jesus nicht soziologisch und psychologisch erklären sollen. Wir sollen nicht sagen, Jesus sagt dies und tut jenes, weil das sah in deiner Kindheit so passiert ist. Sondern wir sollen ihn messianisch deuten. Also Jesus handelt als Erwachsener im Namen Gottes und in der Vollmacht des Messias und nicht, weil er so geprägt wurde, wie er nun mal ist. Wie gesagt, sparsam, was die Geschichten aus Jesus Jugend angeht, aber eine haben wir. Eine einzige Geschichte vom jugendlichen Jesus gibt es in der Bibel und die möchte ich euch erzählen, denn sie hat sehr viel mit Ostern zu tun. Sie steht in Lukas 2, 41 bis 52. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie mit ihm für das Fest dorthin, so wie es üblich war. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber seine Eltern merkten es nicht. Sie dachten, er ist bei den anderen Reisenden und wanderten den ganzen Tag weiter. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten, doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Am dritten Tag entdeckten sie ihn endlich im Tempel. Dort saß er mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, waren sehr erstaunt über seine klugen Antworten. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Seine Mutter fragte ihn: Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete: Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Jesus wuchs heran, er wurde älter und weiser. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Das ist alles, was wir aus der Jugend von Jesus wissen. Interessant. Erstmal, was ist Jesus bitte für ein Zwölfjähriger? Ja? Also zuerst zuhören, dann Fragen stellen und dann kluge Sachen sagen. Also ich als Zwölfjähriger war das Gegenteil davon. Aber er ist ja auch Jesus. Für mich ist diese Geschichte eine Ostergeschichte. Warum? Die Zeit stimmt, es ist zur Zeit des Passafestes. Der Ort stimmt, es ist Jerusalem. Und der Kontext stimmt. Der Kontext ist nämlich 3 Tage Verzweiflung, weil Jesus nicht da ist, weil Jesus nicht zu finden ist. Und dann ein überraschendes Wiedersehen. Ich glaube nicht, dass das eine zufällige Parallele ist. Ich glaube, das ist gewollt. Das hier ist eine Ostergeschichte und wir werden da jetzt auf die Spur kommen. Für Maria und Josef, ich bin selber Papa, muss es eine furchtbare Situation sein. Muss es eine furchtbare Situation sein. Zwölfjährige damals waren nicht ganz so wie Zwölfjährige heute. Ja? Zwölfjährige standen sozusagen kurz vor ihrer Heirat, waren schon voll im Beruf und arbeiteten. Ist also so vergleichbar mit heute, so 35. Ein kleiner Scherz. Nein, vielleicht so von der Verantwortung, die man trägt und die die Gesellschaft einem gibt, so eher sowas wie 18 bis 20. Ja? Trotzdem waren natürlich Kinder in ihrer Entwicklung auch damals Zwölfjährige, so wie heute Zwölfjährige sind. Sie hatten vielleicht mehr Verantwortung, sie hatten schon mehr zu tun, sie wurden mehr gefordert, aber es waren immer noch Zwölfjährige. Und wenn man einen Zwölfjährigen verliert, ist das schlimm. Und die Eltern haben die Verantwortung für ihn. Und sie haben ihn einfach übersehen. So wie den Klassiker, ja, die Kinder auf dem Rastplatz, auf der Fahrt in den Urlaub vergessen oder so. Ja, soll ja auch vorkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Maria und Josef sich krasse Selbstvorwürfe gemacht haben. Und es muss zwei Abende gegeben haben. Am dritten Tag finden sie ihn. 2 Abende muss es gegeben haben, wo sie die Suche abgebrochen haben, weil es schon dunkel geworden war und es war keine Chance, jetzt in der Nacht noch ihn zu finden. 2 Abende, an denen sie da saßen und verzweifelt sind und geweint haben und gebetet und gefleht haben und sich dachten, wo ist mein Kind? Ist er entführt worden? Ist ihm ein Unfall passiert? Irgendein Unglück? Ist er weggelaufen? Wo ist er? Das muss furchtbar sein. Ich glaube, ich kann mir zumindest vorstellen, dass die Angst, sein Kind zu verlieren, vielleicht die schlimmste Angst ist, die es gibt. Besonders übrigens bei der Verheißung, die Maria bekommen hat für diesen Jesus, für ihr Kind, an die sie sich natürlich erinnert. Also ist diese Situation von Maria und Josef durchaus vergleichbar mit der Situation der Jünger nach der Kreuzigung. Maximale Angst und Verunsicherung. Und als sie ihn finden, stellen sie die Frage, die alle Eltern finden, wenn sie ihr Kind wiederfinden. Warum tust du uns das an? Wir haben dich gesucht. Wir sind verzweifelt. Es kann doch nicht sein, dass du einfach weg bist. Und das kenne ich gut. Ich kenne dieses Gebet gut, das Jesus entgegenzurufen und zu sagen, warum kann ich dich nicht spüren? Warum bist du nicht hier in meiner Situation? Wieso? Du siehst doch, ich bin verzweifelt. Und vielleicht kennst du dieses Gebet auch. Und die Antwort von Jesus, die wirkt erstmal etwas schroff. Er sagt, ist doch klar, dass ich hier bin. Warum sucht ihr mich überhaupt? Es ist doch klar, ich bin hier. Das hier ist das Haus meines Vaters. Und das klingt so ein bisschen trotzig, ist es aber gar nicht. Jesus sagt seinen Eltern und er sagt durch seine Eltern auch uns, ihr braucht mich nicht zu suchen. Ihr braucht mich nicht zu suchen, ihr könnt mich immer finden, hier im Haus meines Vaters. Maria und Josef verstehen es nicht und vielleicht verstehen wir es auch auf Anhieb nicht. Aber Maria bewahrt diese Worte in ihrem Herzen. Das kennen wir schon an einer anderen Stelle. Maria bewahrt nämlich die Verheißung des Engels auch in ihrem Herzen. Und hier bewahrt sie das, was Jesus gesagt hat, in ihrem Herzen. Und zu Ostern, nein, zu Karfreitag, packt sie es aus ihrem Herzen. Ostern zeigt sich das Ergebnis von dem, was Maria gelernt hat. Es ist nämlich sehr interessant, dass keins der Evangelien in der Bibel davon erzählt, dass Jesus nach der Auferstehung seiner Mutter begegnet ist. Und das ärgert vor allem katholische Theologen übrigens. Ja, die ärgern sich ziemlich darüber, dass also bei all der Marienverehrung, dass jetzt Jesus seine Mutter nicht trifft, nachdem er auferstanden ist. Zumindest wird es uns nicht erzählt. Und es ist tatsächlich so, kein Witz, Papst Johannes Paul II. Hat mal geschrieben darüber und hat dann geschrieben, naja, dass jetzt also die Frauen, die zum Grab kommen, wir haben es gerade in der Lesung gehört, die Frauen, die zum Grab kommen, da ist Maria, die Mutter Jesu, nicht mit dabei. Das muss ja heißen, dass Jesus, der ja nicht im Grab ist, zuallererst zu seiner Mutter gegangen ist, dass sie gar nicht mitkommen brauchte zum Grab. Also, ne, irgendwie kann man sich das zurechtbiegen und zurechtdrehen. Ich will jetzt nicht den alten Papst irgendwie, aber es ist halt schon ein bisschen komisch. Ne? Man kann sich das schon so zurechtbiegen. Es wäre doch zusammen mit dieser Tempelgeschichte und zusammen mit der Verheißung an Maria und ihrem Lobgesang bei Jesu Geburt oder bei der Schwangerschaft, es wäre doch zusammen damit eine runde Sache gewesen, wenn jetzt Jesus nach der Auferstehung zu seiner Mutter kommt und nochmal mit ihr spricht. Und ich wette, das Lukas-Evangelium hätte das erzählt, wenn es passiert wäre. Weil es wäre so eine schöne, runde Geschichte gewesen, ist aber nicht. Jesus und Maria treffen sich nach der Auferstehung offensichtlich nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass Maria nicht nochmal denselben Fehler macht. Sie sucht Jesus nicht. Maria sucht Jesus nicht, vor allem nicht im Grab. Und deswegen kommt sie nicht mit, als die anderen Frauen zum Grab gehen. Maria hat gelernt, Jesus nicht da zu suchen, wo alle ihn suchen und wo die Gerüchte sagen, da wäre er, sondern ihn dort zu finden, wo er immer zu finden ist, im Haus des Vaters. Und weil das so eine wichtige Botschaft ist und so eine zentrale Botschaft, ist es die einzige Kindheitserzählung von Jesus. Das war es dem Lukas-Evangelium wert, doch etwas zu erzählen aus der Kindheit von Jesus, weil das so wichtig ist. Wo finden wir ihn? Wir finden ihn im Haus des Vaters. Wo und was ist jetzt das Haus des Vaters? Der Tempel? Wohl kaum. Da können wir ihn zumindest heute nicht mehr finden, den gibt es nämlich nicht mehr. Vielleicht könnten wir sagen, in Kirchen, da können wir ihn finden. Wir nennen sie ja auch Haus Gottes Kirchen. Oder in Synagogen oder sonst wo, in Wallfahrtsorten, Klöster vielleicht, weiß ich nicht. Aber Paulus schreibt im 1. Korintherbrief an die Gemeinde und damit an uns, er schreibt, ihr seid der Tempel Gottes, weil der Geist Gottes in euch wohnt. Ihr seid der Tempel Gottes. Und damit hat er nicht gesagt, es laufen tausende Tempel Gottes rum, sondern ihr, damit meint er die Gemeinde. Damit meint er die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft von Christen. Er meint mit Gemeinde nicht Kirche als Institution und auch nicht als Gebäude, sondern geistliche Gemeinschaft. Das ist der Tempel, das ist das Haus des Vaters und da ist Jesus zu finden. Wenn wir also Jesus vermissen in unserem Leben, wenn wir ihn suchen und er weit weg zu sein scheint und nicht greifbar für uns, das ist nichts, wo wir was falsch gemacht haben. Die Jünger haben es auch erlebt. Seine eigene Mutter hat es erlebt. Wir erleben es immer wieder in unserem Leben, dass er weit weg scheint und wir ihn nicht greifen können. Wir sollten aufhören, ihn zu suchen und anfangen, ihn zu finden. Und er wird immer, mindestens immer, in der geistlichen Gemeinschaft mit anderen Christen zu finden sein. In der geistlichen Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Jesus nachfolgen. Also hier. Und deswegen ist es österlich, wenn wir gemeinsam beten. Das ist eine Osteraktion, wenn wir beten, gemeinsam. Wenn wir uns gegenseitig geistliche Begleiter sind, die uns an die Hand nehmen und denen es wichtig ist, dass der andere wächst in seinem Glauben und dass der andere gestärkt ist in seinem Glauben, das ist Ostern. Wenn wir uns in Gruppen zusammenfinden und gemeinsam intensiv in unserem Alltag nachfolgen, wenn wir Zweierschaften bilden und zu zweit wirklich alles austauschen, auch die tiefen Geheimnisse, weil wir uns vertrauen und aneinander wachsen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott die Ehre geben, so wie wir das heute tun und gerade getan haben. Und wenn die weltweite Gemeinde Jesu zusammenkommt in der Ökumene, denn es gibt nicht so viele Tempel Gottes, wie es Kirchen gibt und Konfessionen, sondern es gibt den einen, die geistliche Gemeinschaft. Und da gehört auch ein Papst dazu, der komische Sachen über Maria schreibt oder andere Sachen, die uns vielleicht abstoßen. Wir sind gemeinsam das Haus des Vaters und da ist Jesus zu finden. Und weil das alles Haus des Vaters ist, ist der Auferstandene zu greifen für uns. In der Gemeinschaft, in der Menschen Jesus kennenlernen und ihn finden. Und man muss natürlich einschränkend sagen, nicht überall, wo das draufsteht, ist es auch drin. Nicht in jeder Gemeinschaft, die sich christlich nennt, wirst du das finden. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir genauer hinschauen müssen. Und ich glaube, in unserer Gemeinde finden wir das. Nicht in allen Ausformungen unserer Gemeinde, nicht jederzeit und nicht garantiert. Jesus lässt sich nicht festnageln auf unsere Orte, wo wir ihn meinen zu finden. Darum geht es ja gerade. Aber da, wo wir zusammen glauben und zusammen ihm folgen, da lässt er sich finden. Maria war die Erste, die das kapiert hat. Aber sie muss ja nicht die Einzige bleiben. Wir dürfen es auch kapieren. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit euch gemeinsam Ostern feiern kann. Ganz bewusst in unserer Gemeinschaft, gemeinsam im Haus des Vaters, mit euch, meinen Schwestern und Brüdern und mit dem Auferstandenen, mit Jesus Christus, der lebt, der nicht unter den Toten geblieben ist, sondern lebt und hier ist bei uns. Und in diesem Sinne, frohe und gesegnete Ostern. Amen.